Quellen nehmen und dann das Gute von ihm weitergeben. Und das ist ja beim Brunnen völlig logisch. Ein Brunnen macht keinen Sinn, wenn er keine Anschlussquelle hat und so weiter. Das ist dort völlig klar. Und bei uns ist es manchmal ein bisschen herausfordernd. Wir wollen auch die Sachen, die eigentlich von der Bibel her klar sind, dass wir dort von Gott schöpfen sollen, wenn wir manchmal fast lieber selber machen. Also was beim Brunnen einfach und klar ist, ist in unserem Leben manchmal nicht so einfach und klar. Und darum habe ich auch dreimal eigentlich mehr über die Quellen und über die Verbindung zur Quellen und über die Versorgung und über die Wichtigkeit, dass das ist. Und eigentlich auch über fast wie die Selbstverständlichkeit, wenn man mal nimmt, dass das Geben dann gar nicht mehr so eine riesige Herausforderung und eine Geschichte ist. Aber ich habe mich sehr stark eben auf das Nehmen konzentriert und heute möchte ich den Schritt auch ins Geben hinein, möchte Betonung darauf legen, dass wir jetzt eben wie ein Brunnen das Wasser gegeben hat, auch sollen geben. Und auch das, was ich heute zum Thema machen möchte, ist im Bild vom Brunnen so etwas von logisch und klar. Aber wenn wir es auf unser Leben übertragen, dann wird es manchmal total herausfordernd, fast schwierig. Und darum ist mir das Bild vom Brunnen total wichtig und habe ich das eben auch in dem Zusammenhang von den ersten drei Predigten aus dieser Reihe wollen setzen. Und nämlich geht es mir heute darum, dass der Brunnen einen Ort nimmt, die Quelle, und einen ganz anderen Ort gibt. Jemandem, der ihm nichts zurückgegeben hat, der gibt einfach dort her, wo er nichts empfangen hat. Und beim Brunnen ist das völlig logisch. Wie soll ich als Giel vom Dorf, von dort, wo ich trinke, dem Brunnen Wasser geben? Das muss er wirklich bei Quellen nehmen. Ich kann dem Brunnen nichts zurückgeben, aber er gibt mir. Das ist völlig logisch. Aber bei unserem Leben wird es total herausfordernd. Wird total herausfordernd, zu dem freundlich zu sein, der mit dir unfreundlich ist. Dem zu vergeben, der Unrecht da hat. Mit dem korrekt umzugehen, was nicht so ernst nimmt mit anderen. Dann plötzlich ist das Bild, das so logisch ist beim Brunnen, in unserem Leben plötzlich schwierig, unlogisch, herausfordernd, macht Mühe. Aber es ist haargenau das, was uns die Bibel lehrt. An mehreren Stellen, und ich möchte euch einfach eine Stelle lesen, aus dem Lukas-Evangelium, dort, wo Jesus zu seinen Jüngern redet und sagt, glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran so außergewöhnlich? Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten, denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ich glaube, das ist ein grosses Spannungsfeld für uns, weil unsere Kultur ist ganz anders gepolt. Wie sie Wald ruft, so kommt es zurück. Oder im Alten Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und so weiter. Wir sind völlig darauf geeicht, wir sind freundlich mit dem, was uns freundlich ist. Und der, der meint, er kann uns zu Leid werken, der muss gar nicht meinen über uns, wir bekommen etwas anderes zurück. Und unsere Natur ist so geprägt. Und der Glaube ist ganz anders. Der steht unserer Kultur und unserem Verhalten völlig quer. Und darum ist es mir auch so wichtig, die Quellen so sehr zu betonen. Wenn wir so gegen unsere Kultur müssen arbeiten müssen, so gegen Strom müssen schwimmen, auch gegen Strom von unserer eigenen Natur, wenn wir ganz ehrlich sind, da brauchen wir wirklich eine starke Ausrüstung, eine gute Quelle. Und darum ist mir das so wichtig. Und weißt du, ist mir mehrmals aufgefallen, im Neuen Testament, ja, ein grosser Teil des Neuen Testaments sind Briefe, wo die Apostel, vor allem der Paulus, an Gemeinden oder an Personen geschickt haben, um sie zu lehren. Und ganz viele Briefe sind genau so aufgebaut. Zuerst wird die Quelle betont, das, was Gott uns gegeben hat, was wir sind in ihm, unsere Ausrüstung. Und nachher, mit drin, kommt wie ein grosser Break und dann geht es weiter, wie wir jetzt leben sollen. Das ist genau wieder das gleiche System. Nehmen und geben. Der Römerbrief ist zum Beispiel so. Der Römerbrief hat 16 Kapitel. Die ersten 11 Kapitel, 2/3 vom Brief, geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass wir eine Quelle angeschlossen sind. Dass Jesus die Quelle ist, dass wir ohne die Quelle aufgeschmissen sind, wie wir die Verbindung zu dieser Quelle haben, was das mit unserem Leben macht, wenn wir an die Quelle angeschlossen sind und so weiter. Das ist eigentlich in unserem Bild gesagt, die Theologie vom Römerbrief von Kapitel 1 bis 11, gewisse Spezialfragen erklärt und so weiter. Und nach dem 11. Kapitel kommt wahrscheinlich die grösste Zäsur im Römerbrief, wo es dann darum geht, darum, jetzt, oder das gecheckt hat, mit der Quelle. Jetzt kommen wir zum Praktischen. Und ich möchte heute, wo ich eben genau in dieser Zäsur bin, 3 Predigten übernehmen, möchte ich jetzt die Zäsur machen und ich möchte tatsächlich dort in den Römer 12 mit euch hineinschauen und ein bisschen einen längeren Abschnitt lesen, wo es eigentlich auch wieder um das geht, wie unser Leben praktisch ist. Und wenn ihr die Ziele lesen, vielleicht kennt ihr ja den Römerbrief, habt ihr schon ein paar Mal gelesen, sind die Worte und der Ton nicht ganz unbekannt. Aber manchmal lesen wir fast ein bisschen darüber weg. Das hier, was ich euch lesen werde, Römer 12, 9 bis 21, das ist echt Zündstoff. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hangen wir an. In geschwisterlicher Liebe sind wir einander zugetan. In gegenseitiger Achtung kommen wir einander zuvor. In der Hingabe zögern wir nicht. Im Geist brennen wir, dem Herrn dienen wir. In der Hoffnung freuen wir uns. In der Bedrängnis üben wir Geduld. Am Gebet halten wir fest. Um die Nöte der Heiligen kümmern wir uns. Von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Segnet die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Seid allen gegenüber gleichgesinnt. Richtet euren Sinn nicht auf Hohes, seid vielmehr dem Geringen zugetan. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Zündstoff. Ziemlich praktisch. Aber ich sage dir, wenn du dir sagst, so von heute an setze ich das um, dann wirst du völlig quer in der Landschaft stehen. Zu deiner eigenen Natur. Und zu den braven Schweizern, die um dich herum wohnen, es entspricht uns nicht, es ist nicht unsere Kultur, so zu leben. Wir sind geeicht auf Nehmen und Geben. Unser Leben in der Gesellschaft funktioniert nicht wie ein Brunnen, der einen Ort nimmt und einen anderen Ort, der ihm nichts zurückgeben kann, gibt. Und für die Predigt heute möchte ich mich eigentlich auf den Vers 9 konzentrieren. Das ist für mich fast ein bisschen wie die Überschrift über den ganzen Abschnitt. Wir können dort hinten dran einen Doppelpunkt setzen, weil der Rest von Vers 10 bis 21, den ich jetzt gelesen habe, ist eigentlich fast ein bisschen wie Anwendung von dem 9. Vers. Die Liebe sei ohne Heuchelei, das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hangen wir an. Das möchte ich mit euch anschauen. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Das Wort für Liebe, der Paulus hat ja den Brief in der griechischen Sprache geschrieben und im Griechisch gibt es mehrere Worte für Liebe und das Wort, das er braucht, heisst Agape. Und Agape wird eigentlich für die göttliche Liebe gebraucht. Das ist Liebe, die eben dort kann geben, wo man nichts zurückbekommt. Es ist bedingungslose Liebe. Es ist nicht wie zum Beispiel das andere Wort Filio, das Freundschaft bedeutet. Zwei sind miteinander zugetan, es ist ein Nehmen und ein Geben und so weiter. Die Gabe ist völlig frei vom Empfänger. Die gibt unabhängig, ob etwas zurückkommt, unabhängig, ob es verdient ist, unabhängig, was auch immer. Gott hat uns geliebt, wo wir eigentlich in Feindschaft zu Gott sind gestanden durch unsere Sünde. Er hat uns trotzdem geliebt. So sehr, dass Jesus für uns gestorben ist, in dem Zustand, wo wir dann waren. Das drückt die Liebe aus, die Agape. Und diese Agape soll ohne Heuchelei sein. Und Heuchelei im Griechischen ist das Wort, das man für Schauspieler braucht. Im alten, antiken griechischen Theater waren Schauspieler solche, die eine Maske vor dem Gesicht gehabt. Die Maske hat die Rolle gezeigt, die sie spielen soll. Und hinter der Maske waren sie ganz jemand anders gewesen. Und jetzt soll die Liebe nicht so sein, dass man sie aussen vorspielt und hinten dran sind wir ganz jemand anders. Also wenn du jemanden, der es gar nicht verdient, bedingungslos liebst, sollst du das nicht nur vorspielen, sondern in deinem Herz soll das von Herzen kommen. Seht ihr, dass wir diese Quellen brauchen? Tough, hä? Macht das unsere Kultur? Machst du das hier von Natur aus? Tough, herausfordernd. Wir sollen von Herzen bedingungslos lieben und wirklich so meinen, auch dem gegenüber, was es überhaupt nicht verdient hat und schon gar nicht uns gegenüber. Das ist das, was der Satz hier sagt, wo nachher, wenn wir weiterlesen, es genau darum geht. Eben, dass wir den Anger in Ehrerbietung höher achten, zuvorkommend sein. Dass wir uns um die Nöte kümmern, die die anderen beschäftigen. Dass wir uns nicht rächen, sondern vergeben und empfinden, wenn er Hunger hat, zu essen geben und nicht spöttisch über ihn lachen. Und wenn er Durst hat, ihm zu trinken geben und so weiter. Eigentlich, wenn wir so rein menschlich denken, müssen wir sagen, spinnst, wo kommst du her? Das schaffen wir nicht. Das klingt gut und fromm, aber das ist einfach jenseits von Realität. Und wisst ihr was? Es gibt in der Bibel ein Beispiel, wo der hat wirklich genau so gelebt. Das ist Josef im Alten Testament. Und ich möchte euch dort einfach aus seinem Leben, er hat ja wirklich, er ist als 17-jähriger Giel von seinen eigenen Brüdern verkauft worden als Sklave nach Ägypten. Er hat 13 Jahre unterdürren müssen, hat die schwierigen 13 Jahre nur überlebt, weil er Gott wirklich durchgedreht hat. Und nach diesen 13 Jahren hat Gott die Verheißung über sein Leben wahrgemacht. Er ist zum Regent geworden. Er hat Träume können deuten und ist nachher vom Pharao eingesetzt worden als Regent. Eigentlich die höchste Stellung nach dem Pharao. Und so in dieser Stellung hat er nachher ganz Ägypten durch eine furchtbare Hungersnot durchgeführt, inklusive seine Familie, seine lieben Brüdchen im Nachbarland, die inzwischen auch schon Familie hatten, also dort die Sippe von seiner Herkunft, von so etwa, ich glaube, etwa 70 Leute gesehen. Und das ist alles gut, hat alles gut geklappt, aber wo nachher der Vater gestorben ist von diesen Brüdchen und dem Josef, dann haben die plötzlich Angst bekommen. Ich dachte, jetzt, wo der Vater nicht mehr da ist, jetzt kommt der mächtige Josef und rächt sich. Logisch eigentlich, oder? Natürlich. Auf diesen Gedanken würden wir vielleicht auch noch kommen, wenn wir ein Verbrechen an unserem eigenen Brüdchen gemacht hätten und ihn als Sklave verkauft ins Nachbarland. Was sagt der Josef daraus? Habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Der hat seinen Finden zu essen gegeben. Buchstäblich. Der hat seinen Finden zu trinken gegeben. Und wisst ihr, was mich in diesem Vers hier völlig begeistert? Er hat um die Quellen gewusst. Gott hat mich durchgetragen. Gott hat das Böse, das dir da hat. Er nimmt kein Blatt, er beschönigt nicht. Er sagt, das, was dir gemacht hat, ist völlig böse, krass daneben. Aber Gott hat das Böse ins Gute gewendet. Sein Herz war nicht von der Bitterkeit zerfressen, sondern er hat wirklich das gelebt. Ich finde das wirklich ein krasses, starkes, gutes Beispiel. Und er sagt einfach, ja, Gott hat das zum Guten gewendet. Das waren 13 Jahre Sklaventum und Gefangenschaft gewesen. Das wünscht man dann nicht einfach so weg. Aber er hatte die Perspektive gehabt, vor Quellen zu nehmen und denen zu geben, die seine Finden waren, denen zu geben, die überhaupt nicht verdient haben. Es ist möglich. Es ist krass. Es überfordert uns. Wir brauchen die Verbindung zur Quelle, aber es ist möglich. Euer Liebe sei ohne Heuchelei. Machen wir das. Und dann das Nächste. Das Böse soll man verabscheuen. Verabscheuen ist ein krasses Wort. Ich dachte, muss ein bisschen unangenehm werden. Ich will ein bisschen das Gefühl erzeugen. Stell dir vor, ein wunderschön gedeckter Brunchtisch und nachher mitten drin steht das grosse Nutella-Glas. Aber leider ist das Nutella ausgegangen. Wir haben doch ein bisschen Hundekacke drin da. Und jetzt tust du die Zöpfe streichen, ein bisschen Anke drauf und dann nimmst du so ein Nutella-Glas. Guten. Oder ein Sandwich, anstatt Salami nimmst du Engerlinge. Lebige Engerlinge. Es macht so schön plups, wenn man drin beißt. Grusig. Das Gefühl, das das auslöst, ganz automatisch, das Gefühl soll es bei dir auslösen, wenn du an das Böse denkst. Darum habe ich so versucht, das so bildlich zu machen. Wir sollen beim Bösen denken, und ich meine jetzt nicht einmal all das Schreckliche, was alle in den Schlagzeilen von der Boulevardpresse steht. Dort können wir das noch. Wenn wieder wirklich so etwas ganz Schreckliches passiert, entweder ein Familiendrama oder irgendein brutaler Krieg oder ein Geiselnahme oder was auch immer, dann können wir noch an das Weh denken. Aber ich möchte an dein ganz Kleine denken. Wenn du dir überlegst, unfreundlich zu sein, so grusig, wie Kacke auf dem Frühstücksbrot. Oder wenn du den ablehnst, der unsympathisch ist. Einfach nur, weil er unsympathisch ist. Grusig. Und wenn du gitzig bist. Wenn du hinterher redest über andere Leute. Alles Hundekacke auf dem Frühstücksbrot. So soll das Gefühl sein. Ich möchte ein Beispiel von mir nennen. Ich war stolz auf meinen Zorn. Ich konnte aus der Haut fahren und dann konnte ich Gas geben. Und es hat eine Geschichte dahinter. Manchmal, wenn Leute mir Unrecht da haben oder wenn sie irgendwie die Sachen schräg gesagt haben, bin ich ein bisschen, ich weiss auch nicht, Menschenfurcht oder ich weiss auch nicht aus warum. Ich habe mich irgendwie nicht so recht können wehren. Ich habe es einfach nicht geschafft. Manchmal hinterher so ein bisschen wie frustriert gesehen, dass mir das passiert ist, was der andere mir gemacht hat, aber noch fast mehr über meine Nichtreaktion. Aber wenn ich sauer war, wenn ich zornig war, dann war ich wie verwandelt. Dann konnte ich ja Saueres geben. Und dann habe ich manchmal, ich bin dann nicht zornig geworden, dass ich rot geworden bin und nachher undiszipliniert gehandelt habe, sondern dann hat sich meine Kreativität freigesetzt, den anderen so zu behandeln, dass er gewusst hat, jetzt hat er Saueres bekommen. Und ich dachte, yeah, es geschafft. Wir müssen lernen, dass Zorn Hundekacke ist. Auf dem Morgenbrot, beim Brunchtisch. Dass Zorn sich nicht entschuldigt. Ich meine, es gibt einen gerechten Zorn. Aber der menschliche Zorn, der ist wahrscheinlich in 99,99% der Fälle nicht gerechter Zorn. Weil er zu Unrecht führt. Wenn ich bei Zornig war, dann habe ich den meistens weit über das Ziel rausgeschossen. Und irgendetwas zwei Tage später habe ich es dann gemerkt, es war mir leid oder so. Wir müssen lernen, sie nicht Mut stolz sein über den Zorn, dass das Hundekacke ist. Entschuldigung, wenn ich so direkt rede. Aber wir müssen das Gefühl von Abscheu lernen über das Böse und zwar über unser ganz kleines, persönliches Böse. Weil sonst nützt die Bibelstelle nichts. Und wir müssen lernen. Und Gott hat mir nicht nur gelehrt, dass es falsch ist, sondern hat mir auch gelehrt, dass es auch eine kultivierte Art gibt, dürfen jemandem sagen, dass es nicht recht ist. Es geht nicht darum, dass wir als Christen uns einfach auf unser Bodentechli Dreck abstreifen und so. Sondern es geht darum, dass wir eine korrekte Art haben, die von der Liebe prägt ist und die davon prägt ist, dass wir Abscheu vor dem Bösen haben. Und eben nicht nur vor dem Bösen vom anderen, sondern eben vor unserem eigenen Bösen, vor allem zuerst mal. Und dann kommt noch das Dritte. Dem Guten hangen wir an. Eigentlich ist es wie wenn man einen Orientierungslauf im Wald macht. Dann steht man irgendwo mitten im Wald aus und hat Karten. Und dann weiss man nicht ganz wie. Und dann braucht man einen Kompass. Und wenn man die Karte nach dem Kompass ausrichtet, dann weiss man, wenn ich jetzt so laufe, dann wird es da vorne ein Weg sein. Dann entferne ich mich nicht vom Weg, entfernen, sondern dann komme ich auf den Weg her. Für das braucht man Kompass. Und wir sollen im Wald von unserem Alltag unser Leben nach dem Guten ausrichten. Das Gute ist der Norden von unserer Kompassnadel, wo wir uns danach ausrichten sollen. Und das ist gar nicht immer so einfach. Gleich wie im Wald. Also ich bin im Wald, wo ich auch noch bin, habe ich einen Orientierungslauf mache in der Schule. Auch manchmal total in die falsche Richtung gelaufen, weil ich den Kompass gemeint habe, brauche ich ihn nicht, oder weil ich ihn nicht richtig gebraucht habe, weil ich ihn nicht ausgerichtet habe. Und das geht uns in unserem Leben manchmal auch so. Und zwar, weil das Gute nicht immer das Angenehme und nicht immer das Einfache ist. Und unser Charakter ist fast so wie Wasser, er fließt dem geringsten Widerstand nach. Und darum brauchen wir einen Kompass, der uns ausrichtet, und der Kompass ist das Gute. Es ist gut zu vergeben, aber nicht immer einfach und auch nicht immer angenehm. Manchmal fordert sie es alles ab. Es ist gut, als Eltern Grenzen zu setzen bei den Kindern. Aber das ist nicht immer einfach und das ist nicht immer angenehm. Es ist gut, wenn die Zeit kommt, dass wir Zeit investieren in eine Sache. Dass wir unsere Finanzen investieren in eine Sache. Dass wir Mühe investieren in eine Sache. Aber das ist nicht immer angenehm. Das ist nicht immer einfach. Es ist gut, dass wir einen Konflikt klären und nicht hinterherum reden nach dem Motto «Gemeinsamer Feind macht eins». Und so weiter. Und ich habe jetzt extra wieder so ganz kleine Sachen genommen. Ich glaube, der Vers, sich für die Liebe zu entscheiden, das Böse verabscheuen, seinen Kompass nach dem Guten auszurichten, der entscheidet sich an 100 und 1000 kleinen Entscheidungen in deinem Alltag. Und dann hast du manchmal 15 Sekunden Zeit und dann musst du dich entscheiden. Du stehst im Bus an, irgend so einen frechen Lümmel kommt davor rein, drückt rein, geht rein und schaut dich noch frech an. Zack! Verabscheust die Unfreundlichkeit, und zwar nicht seine, sondern deine. Wählst das Gute, richtest den Kompass aus, hast 5 bis 10 Sekunden Zeit. Manchmal schafft man vielleicht noch das böse Wort stoppen, aber der Blick macht dann gleich noch alles klar. Und dort müssen wir genau lernen, den Vers umzusetzen. Jeden Tag 1000 Gelegenheiten zu trainieren. Und so ist unser Alltag. Und so brauchen wir eben den Kompass, der ausgerichtet ist auf das Gute. Dass wir quasi wie morgen unsere Karte nach der Kompassnadel richten und sagen, ich weiß noch nicht genau, was mir heute passiert, aber ich will mich am Guten orientieren, an dem, was recht ist. Und ich auch wieder zurückdenken, meine Quelle kommt von da und das, was ich muss gut tun, geht manchmal in die ganz andere Richtung. Mach nichts, soll so sein, das ist der Plan von Gott, das ist nicht unsere Kultur, ist ja völlig quer in die Landschaft, ist mir gerade nochmal gleich, ist das sowieso quer in die Landschaft, weil ich eigentlich nicht hier meine Heimat habe, sondern weil ich hier Botschafter bin, christliche Stadt, und so lebe ich und so gehe ich weiter. Und dann denken wir nicht mehr einfach an uns. Dann denken wir nicht mehr einfach an das Einfache und das Angenehme, sondern dann tun wir eben uns am Guten orientieren. Und darum habe ich auch nicht nur den 9. Vers gelesen, weil ich eben vom 10. bis zum 21. Vers, das ist voll von praktischen Gedanken, voll von praktischen Ideen, und ich möchte eigentlich mit euch quasi euch einladen, mit mir zusammen ein Projekt starten. Nächste Woche tun wir jeden Tag einmal das 12. Kapitel vom Römerbrief lesen. Er muss mindestens von 9 bis 21, aber ihr könnt ja schon vom 1. Vers anlesen. Das ist so ein praktisches Kapitel voll von Anweisungen, die uns total herausfordern, und dass du wirklich hergehst und sagst, so Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du durch die Heilige Geist zu mir redest, dass du mich erfüllst, dass du mich prägst, und jetzt will ich das Wort lesen und nachher will ich lernen, das umzusetzen. Und dann denk daran, du hast 1000 Gelegenheiten, das zu machen. Und vielleicht werden dir nicht ganz alle 1000 gelingen. Macht nichts. Dann machst du es am nächsten Tag wieder. Und dass wir uns einfach daran hergehen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen entdeckt, wie herausfordernd eigentlich das Wort hier ist. Aber ich möchte euch einladen, dass auch wenn wir nicht perfekt sein werden, dass wir den Mangel am Perfektsein nicht als Ausrede brauchen und sagen, es kommt ja nicht so drauf an, ich arbeite das ja eh nicht. Sondern dass wir sagen, ja, okay. Und wenn du morgen 100 schaffst von 1000, ja, no, das ist wirklich erst 10%, das ist schon noch nicht so berühmt. Da unterscheiden wir uns schon noch nicht so von den Menschen, die in dieser Welt leben. Da dürften wir schon noch ein bisschen zulegen. Also, dann legen wir noch ein bisschen zu. Und dann lesen wir den Text wieder in der Gegenwart vom Heiligen Geist. Und dann schaffen wir mehr und dann bleiben wir dran. Und wenn dann irgendein 95 bist, dann schaffst du vielleicht auf 950. Von 1000 solche kleinen Entscheidungen. Hoffentlich. Manchmal wird man nur älter und nicht gescheiter. Das ist ja noch das andere, die Herausforderung. Aber dass wir einfach dranbleiben, in diesen vielen kleinen Herausforderungen dran zu bleiben. Und du auch die andere Ausrede nicht brauchen. Ja, die anderen machen es ja nicht. Ja, mein Pastor, der hat es auch nicht gemacht. Weißt du noch den, der... Ich weiss. Wir versagen alle. Aber lassen wir das nicht als Ausrede gelten, wenn uns Gott sagt, hey, ich bin deine Quelle, ich bin dir alles, was du brauchst. Ich tue dich völlig ausrüsten. Ich tue dir alles zum Besten dienen. Aber lieb deine Finden, tu dich achten und tu bedingungslos von dieser Liebe geben, das Böse verabscheuen und Guten anhängen. Dass wir das wirklich machen. Und ich hoffe jetzt auch nicht, dass du denkst, leck, die Predigt ist stressig, so schnell wie möglich hey, ein Glas Wein und alles vergessen. Sondern dass wir wirklich einfach sagen, hey, wir leben so. Wisst ihr, das ist deine Berufung. Das ist deine Berufung. Jesus hat gesagt, wir gehören nicht zu dieser Welt, aber wir sind als Botschafter hier. Und ein Botschafter, der tut die Werte von seinem Heimatland in dem fremden Land, wo er ist, vertreten. Und die Werte, die lese ich in Römer 12, 9 bis 21. Unter anderem, es gibt ja noch ein paar mehr. Aber einfach dort ist einmal eine ganz gute Grundlage von unserem Alltag. Und das möchte ich dir mitgeben. Ich glaube, dass unsere Gemeinde wird anders aussehen, wenn wir wirklich zusammenstehen und sagen, wir sind hier eine Gruppe von Menschen, die zusammengehören, ein Leib in Christus und wir wollen das radikal umsetzen, und zwar sowohl im Nehmen als auch im Geben. Und wir wollen solche sein, die das total machen, was Jesus hier sagt, beziehungsweise der Paulus hat es formuliert, aber es sind die Worte, die von Christus herkommen. Und so leben die Liebe sei ohne Heuchelei. Das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hängen wir an. Amen. Bitte euch Musiker, dass ihr vorkommt. Und ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Und ich danke dir, dass du unser Leben in ein total spannendes, wenn auch herausforderndes, aber in ein spannendes Leben verlagert ist. Herr, und wir beschäftigen, dass es wirklich uns so quer kommt. Und ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist in uns von heute an ganz neu etwas anfasst, wach werden, dass wir nicht einfach uns als Waschlappen verkaufen, sondern dass wir so wie du bist, wo wirklich in aller Kraft und Autorität hergestanden ist. Aber du hast deine Finden geliebt. Du hast genau diese Sachen umgesetzt. Du bist im Guten gegangen, das Böse verabgescheut. Du hast eine Liebe gelebt, die ohne Heuchelei war. Und du zeigst uns ein Beispiel, dass es möglich ist. Und ich bitte dich, dass du das in uns ganz neu freisetzt. Amen.